So, Achtung, heute gibt's direkt eine Enttäuschung vorweg.
Biologisch sind wir nicht dafür gedacht, permanent glücklich zu sein. Das ist eine wichtige, aber bittere Erkenntnis.
Oh, das ist mein Statement zum Einstieg, würde ich sagen. Ne? Aber die Stimme, die kennt man doch, oder?
Ja, gut möglich. Das war Eckart von Hirschhausen. Mhm. Das ist nämlich einer unserer Special Guests heute. Heute geht es nämlich unter anderem um Glück. Aber wir sprechen auch noch über das Thema Sterben und Tod. Es wird also ein bisschen kontrastreich heute.
Ja, und das Thema Sterben und Tod ist jetzt ja auch nicht unbedingt eins, was so in den Top 3 der beliebtesten Unterhaltungsthemen ist.
Kann man nicht so sagen, nee.
Was vermutlich auch an unserem Umgang mit dem Thema Tod liegt.
Ja. Ich könnte jetzt frech fragen, welchen Umgang, weil ich finde, es gibt wenig Umgang und wenn, dann schon mal gar nicht freiwillig.
Genau das ändern wir heute auch so ein Stück weit, weil wir reden drüber.
Ja, richtig.
Ja, und günstigerweise haben wir auch noch die passende Musik mit dabei.
Absolut. Geht ja schließlich auch heute in dieser Folge um eine Oper.
Und ja, musikalisch klingt das heute so ein bisschen anders als in den letzten Folgen. Mhm. Hat vor allem damit zu tun, dass wir heute über eine zeitgenössische Oper sprechen.
Damit herzlich willkommen bei Stage Vibes und der Oper Picture a Day Like This.
Stage Vibes. Ein Podcast der Oper Köln.
Hey Anna.
Hallo Sebastian.
Würde vorschlagen, wir stürzen uns direkt mal in die Story der Oper. Ist immer eine gute Strategie, finde ich, damit wir auch wissen, wie das jetzt alles zusammenhängt. Eben auch vor allen Dingen mit diesen beiden Themen, die erstmal nicht so richtig zusammenhängen, nämlich Tod und Glück.
Ja, absolut gute Idee.
Es geht um eine Frau, die ihren Kind verloren hat. Also der junge Sohn ist verstorben und sie geht auf eine Reise, um ihn zurückzukriegen.
Okay, erstmal, ja, ziemlich hartes Thema, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Die Person, die ihr gerade gehört habt übrigens, das ist Emily.
Ich bin Emily Hindricks und meine Rolle bei Picture a Day heißt Sabelle.
Und Sabelle ist eine der Figuren, denen unsere Hauptfigur, also die Person, die ihren Sohn verloren hat, im Verlauf der Oper begegnen wird.
Okay, dann reden wir jetzt schon mal von zwei verschiedenen Frauen hier. Wie heißt denn unsere Hauptfigur eigentlich?
Die hat tatsächlich keinen Namen.
Ach.
Sie wird in der Oper einfach nur Woman, also Frau, genannt.
Mhm.
Übrigens hat auch sonst keine Figur einen Namen.
Okay.
Außer eben diese Sabelle, die trifft unsere Protagonistin am Ende. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Und die Frau versucht jetzt in dieser Geschichte ihren toten Sohn zurückzubekommen?
Mhm. Sie bekommt eine Liste von Menschen, die sie erstmal aussuchen sollen, in der Hoffnung, wenn sie einen glücklichen Mensch findet und einen Knopf von dem Hemd abschneidet, dann bekommt sie ihr Kind zurück.
Ah, das heißt, sie geht auf die Suche nach glücklichen Menschen und da ist die Verbindung zu unserem zweiten Thema hier in dieser Folge, nämlich Glück.
Richtig. Das heißt, nachdem die Frau diesen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, also eine Mutter, die ihren Sohn verliert, versucht sie, das Glück wiederzufinden, indem sie andere glückliche Personen sucht, von denen sie potenziell einen Knopf erhalten könnte und so ihren toten Sohn wiederbekommt.
Okay.
Und in der Oper begegnet sie dann einem Liebespaar, einer Komponistin, einem Kunsthandwerker, einem Kunstsammler und auch der einzigen Person, die einen Namen trägt, nämlich Sabelle.
Dann lass uns doch vielleicht direkt mal auf die Personen schauen. Als erstes trifft sie, hast du gerade gesagt, ein Liebespaar und zwischen denen ist am Anfang auch ordentlich Liebe am Start.
Allerdings. Und während sich das Liebespaar auf der Bühne körperlich auch wirklich recht nahe ist, ist unsere Hauptfigur, also die Frau, in diesem ziemlich intimen Moment wirklich direkt mit dabei.
Mhm.
Und erst erscheint alles gut, aber dann kommt es. Aus diesem glücklichen Moment heraus geraten die beiden vermeintlich glücklichen Menschen in einen heftigen Streit.
Also eigentlich eine ziemlich seltsame Angelegenheit, ja, diese Intimität und dann eben auch diesen Streit als dritte unbeteiligte Person so nah mitzuerleben.
Ja, absolut. Und das sieht auch Tim aus unserem Podcast-Team so.
Mhm.
Das Podcast-Team sind übrigens die jungen Menschen zwischen 14 und 23, die mit uns gemeinsam die Folge machen.
Keine Ahnung, das bringt mich so ein bisschen in Verlegenheit. Ja, ich finde es einfach komisch, da sozusagen zuzugucken als nicht Beteiligter. Und dann zu sehen, wie die sich da streiten und wie sie dann traurig werden oder so, das geht auch auf einen selber ein bisschen über.
Das geht dann auch der Frau, also unserer Hauptfigur, so ähnlich. Wobei sie will ja was von den beiden. Sie will ja das Glück, merkt dann aber, dass sie das Glück bei dem Liebespaar eben nicht finden wird, weil das Paar hinterfragt in diesem Streit dann auch irgendwann die eigene Beziehung zueinander.
Ja, und so geht das dann auch erstmal weiter tatsächlich mit den anderen Figuren, die beim ersten Kennenlernen, Aufeinandertreffen mit der Frau immer zunächst glücklich wirken,
ja.
Es aber dann im Verlauf der Gespräche und der Situationen gar nicht sind. Bei der nächsten Figur, einem Kunsthandwerker, da ist das besonders tragisch, denn er trägt an seinem Kostüm auch noch ganz viele Knöpfe.
Da kann man an der Stelle schon auch mal die Frage stellen, was soll das eigentlich mit den Knöpfen?
Das wird in der Oper nicht ganz genau erklärt, aber es gibt verschiedene Theorien bei uns im Podcast-Team. Zum Beispiel hat Sophia da eine Idee in Bezug auf den Kunsthandwerker.
Das ist ja ein Kunsthandwerker, er macht ja Knöpfe und Knöpfe haben für mich jetzt in der Oper Glück selber dargestellt. Und in meinem Sinne war das dann, er hat immer Glück hergestellt mit den Knöpfen, die er gemacht hat. Und er hat sich da richtig reingearbeitet. Aber vielleicht hat er dann irgendwie sein eigenes Glück außer Sicht gelassen und dann halt auf dieses nach außen stehende Glück priorisiert.
Warum das dann ausgerechnet ein Knopf sein muss, der Glück symbolisiert, das interpretiert Anahita aus unserem Podcast-Team wiederum so.
Irgendwas ist kaputt gegangen. Und du willst es wieder zusammenflicken, dann nutzt du halt auch sehr, sehr oft einen Knopf. Und ich glaube, dass es halt in diesem Stück auch so zusammenfügen und verbinden zeigt.
Das heißt, der Knopf steht als so eine Art Symbol für Glück, für Verbindung. Und den bekommt sie aber von dem Kunsthandwerker dann auch nicht, ja?
Mhm.
Auch wenn es da eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Figuren gibt.
Er ist besessen von seinem Besitz und sie ist besessen für ihren Ziel, dieses Kind am Leben zu halten. Und beide sind total in ihre Welt, um das zu halten, was sie haben wollen.
Also beide wollen quasi hier eigentlich irgendwas nicht aufgeben, halten an etwas fest.
Ja.
Und werden beide darüber eigentlich jetzt gerade erstmal nicht glücklich.
Kann man so sagen, genau. Ihr habt übrigens gerade Adriana gehört. Die kennt ihr übrigens schon, falls ihr auch unsere zweite Folge zur Oper La Cenerentola gehört habt.
Ich bin Adriana Bastidas Gamboa, Ensemblemitglied der Oper Köln seit 18 Jahren. Und ich spiele die Frau.
Und Adriana wird in der Rolle der Frau nach dem Kunsthandwerker auch noch einer Komponistin und einem Kunstsammler begegnen.
Mhm.
Es vollzieht sich dann aber eigentlich immer dasselbe Spiel. Die Personen erscheinen zunächst glücklich und stellen sich dann doch als unglücklich heraus.
So, aber am Ende des Stücks, da begegnet sie ja dann Sabel, die ja vielleicht eine Wendung in das Ganze bringen könnte. Immerhin die einzige Figur mit einem Namen, ne?
Und die Begegnung mit Sabel, die will ich jetzt hier nochmal nach hinten parken.
Okay.
Die ist nämlich wichtig. Mhm. Aber vorher schauen wir nochmal auf die Hauptrolle. Denn die Frau, also in dem Fall Adriana, die hat eine ganze Menge zu tun in der Oper. Die steht ja die ganze Zeit auf der Bühne.
Wobei man dazu sagen muss, für so eine Oper ist die Oper schon relativ kurz.
Ja.
Gerade mal 60 Minuten.
Hast du recht.
Ja, ich meine, sonst ja auch 3 Stunden, 4 Stunden.
Absolut, ja. Geht in die Länge. Aber an der Stelle, guter Punkt. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass die Oper eine zeitgenössische Oper ist.
Mhm.
Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Musik aus der Gegenwart ist. Und
ja.
Unsere Oper, Picture a Day Like This, die ist noch richtig jung.
Mhm.
Die wurde nämlich erst 2023 uraufgeführt.
Also zum ersten Mal.
Genau. Und die Inszenierung an der Oper Köln, das ist sogar die deutsche Erstaufführung. Das heißt, die wird in Deutschland zum allerersten Mal überhaupt gespielt.
Geschrieben wurde die Oper übrigens von George Benjamin, also der hat die Musik komponiert, und Martin Krimp, der war der Autor, also ist für den Text verantwortlich. Und die beiden leben sogar noch.
Ja, das stimmt. Das ist bei Oper eher selten.
Allerdings, ja. Und deswegen klingt die Musik der Oper auch, ja, man kann schon sagen, komplett anders, als wir das so aus klassischen Opern gewohnt sind.
Mhm.
Ne? Und vermutlich ist es für die Sängerinnen und Sänger auch eine besondere Herausforderung.
Ja, Adriana sagt zum Beispiel, sie arbeitet an einer Oper wie dieser 3-mal so lang wie an einer klassischen.
Wir müssen das intensiver lernen und dieses Lernprozess ist sehr langsam. Wir müssen sehr früh anfangen, früher als sonst, mit der Musik, also die Noten zu lesen und auch zu verstehen. Weil das ist nicht nur Note lesen, sondern die Musik hat einen Sinn. Weil man muss diesen Sinn finden.
Und damit man sich das noch so ein bisschen besser vorstellen kann, lass doch vielleicht noch mal reinhören.
Ja. Und da brauchen die SängerInnen einfach ganz, ganz gute Unterstützung, vor allem auch während der Opernvorstellung.
Dazu gehört ein guter Dirigent, ein sehr guter Dirigent, die aufmerksam ist und die Ansätze gibt. Und unsere großartigen Soufflösen, die uns immer retten, vor allem in diesem Repertoire, die sind extrem wichtig. Sie sind so wichtig, weil manchmal der Dirigent ist beschäftigt mit Orchester oder mit die anderen Kollegen, aber der Souffleur, die sind da.
So stopp, warte mal hier. Souffleur, Soufflöse, das ist doch irgendwie, ist das nicht irgendwas mit Ei, was man essen kann?
Nee, also mit Soufflé hat das nichts zu tun.
Okay, schade.
Souffleure oder Soufflösen sind die Menschen, die während einer Vorstellung vorne an der Bühnenkante versteckt sitzen und den SängerInnen und Sängern den Text zuflüstern, wenn sie den während der Vorstellung mal vergessen haben oder die Einsätze verpassen.
Okay, stelle ich mir ziemlich praktisch vor, weil das ist ja durchaus eine ganze Menge Text und auch Musik, die Sängerinnen und Sänger da auswendig lernen müssen und ja, dass es dann mal passieren kann, dass da irgendwie was verloren geht. Stelle ich mir allerdings auch als Horrormoment auf der Bühne vor, aber gut. Also offensichtlich muss sich das Team auf so ein Stück sehr gut vorbereiten.
Es ist moderne Musik, das liest sich immer schwer. Moderne Musik ist immer möglichst viele Proben gehört haben, um zu wissen, dass das, was da aufgeschrieben ist in den Noten, auch wirklich das ist, was du da hörst. Weil das ist wirklich nicht immer leicht.
Und wer ist das jetzt?
Das war Katrin.
Ich bin Katrin Vinci-Guerra und bin Chefinspizientin in der Oper Köln.
Da haben wir jetzt noch so ein Opernfremdwort, eine Inspizientin. Heißt was? Also was macht Katrin genau?
Zwischen Vorhang auf und Vorhang zu ist im Prinzip alles meine Schuld. Das heißt, wenn der Vorhang aufgeht, dann hat die Vorstellung angefangen und dann muss ich dafür sorgen. Klar, alle haben geprobt, alle wissen Bescheid, dass sie dran sind und so. Aber am Ende ist es immer die Frage an mich, warum ist der zu spät aufgetreten? Warum sind die Damen des Chores nicht gekommen? Warum hat der Umzug nicht geklappt? Das sind alles Dinge, die andere erledigen, aber trotzdem kommt die Frage an mich, warum? Und deswegen sage ich, am Ende trage ich die Verantwortung dafür, dass es klappt.
Katrin ist das Bindeglied zwischen Kunst und Technik. Mhm. Also die ist bei allen Proben dabei und markiert sich in den Noten dann Auftritte und viele andere Sachen.
Ja.
Und dann koordiniert sie während einer Opernvorstellung alle Beteiligten über eine Sprechanlage, also mit Mikrofon, und macht dann etwa Ansagen wie Auftritt, Damenchor, bitte jetzt zum Beispiel.
Okay. Kann ich mir vorstellen, ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Ich meine, das sind ja bei so einer Vorstellung dann auch gerne mal mehrere hundert Leute, ne? Also das ist schon ordentlich, was zu koordinieren, beziehungsweise auch irgendwie zu beobachten. Ist ja inklusive Publikum, die muss man ja auch irgendwie mitmanagen. Kann mir da durchaus vorstellen, wenn dann da mal was schief geht, das treibt den Blutdruck wahrscheinlich ordentlich in die Höhe.
Kannst du laut sagen, ja. Deswegen haben wir sie gefragt, ob sie mal so eine richtige Panne schon miterlebt hat.
Wir haben die Liebe zu den drei Orangen gemacht und die Köchin Creonte kam immer aus der Unterbühne gefahren mit einer Versenkung. Es entstand ein Loch auf der Bühne, weil die Versenkung runterfuhr. Der Kollege stellte sich drauf und dann fuhr sie normalerweise wieder hoch. Und an dem Abend streikte das Gerät und fuhr nicht wieder hoch. Und dann hat man absolute Panik, weil der Mann muss ja rechtzeitig raus, damit er singen kann. Gleichzeitig muss ja dieses Loch auf der Bühne wieder zu. Und es ist, also da waren wir wirklich alle mit hektischen Flecken und einem Puls von bestimmt 250.
So, da muss ich sagen, da kriege ich selbst Stresspickel beim Zuhören.
Boah, fürchterlich, ey.
Aber ist, glaube ich, noch alles gut gegangen.
Also haben die Kollegen der Technik, die unten als Sicherheitswache immer stehen bei solchen Aktionen, ihn auf ihre Schultern genommen und durch das Loch nach oben buxiert. Absolute Heldenarbeit. Und das hat er natürlich dann, weil er ein unglaublich toller Improvisateur war, hat seine Kelle, hatte so eine überdimensionale Suppenkelle und hat die rausgeschmissen, hat sich da hochgewälzt, hat seinen ersten Ton noch im Klettern gesungen. Das Publikum brüllte vor Lachen, weil die glaubten, das gehört so. Aber da haben wir wirklich alle Schnappatmung gehabt.
Okay, gut, dass das gut gegangen ist, aber da merkst du schon, als Inspizientin brauchst du bei so viel Verantwortung vermutlich Nerven aus Stahl.
Ja.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Job für mich wäre.
Ich mir auch nicht. Aber dass bei einer Vorstellung alles gut geht, dafür zu sorgen, das ist quasi Katrins Job und der ihrer KollegInnen. Sie sagt aber auch, dass es wirklich ein ganz großartiges Gefühl ist, wenn diese große Teamarbeit einfach gelingt. Also wenn jeder und alles zum richtigen Zeitpunkt dann da ist, wo es hingehört. Mhm. Wenn man die Begeisterung vom Publikum dann hört, das ist richtig magisch, sagt sie.
Mhm. Apropos Magie, lass uns doch vielleicht nochmal schnell den Dreh machen, wieder zurück in die Magie von Picture Day Like This.
Gerne.
Nachdem wir jetzt so lange hinter der Bühne bei Katrin gewesen sind, wie sieht's denn eigentlich da auf der Bühne aus?
Ich würde sagen, relativ übersichtlich.
Ist sehr nackt und sehr ehrlich, weil da ist nichts, die dir helfen kann.
Und ganz am Schluss ändert sich das allerdings. Genau dann, wenn die Frau der letzten Figur begegnet, nämlich Sabel.
Bei Sabel wird es wirklich farbig.
Wir befinden uns dann nämlich in einem Garten und der wird mit Videoprojektionen auf die Bühne gezaubert. Für Emily ist das ein ganz besonders schöner Teil dieser Inszenierung, sagt sie.
Ich kann sagen, das ist bisher eine meiner Lieblingsvideoprojektionen für eine Opernbühne. Ich finde es so schön. Das gibt so viel Atmosphäre und es ist so multidimensionale Leinwände, worauf es projiziert wird. Es ist nicht nur so flach und dann ist Video. Die Bühne bekommt so eine enorme Tiefe und Höhe dadurch.
Klingt so ein bisschen, ehrlich gesagt, nach Happy End. Findet denn unsere Figur da in diesem wunderschönen Garten von Sabel dann wirklich ihr Glück und, naja, bekommt vielleicht sogar ihren Sohn zurück? Ich meine, in Opern ist ja einiges möglich.
Ja, könnte man jetzt vermuten. Das wird aber nicht ganz klar aufgelöst. Dafür ist die Oper einfach auch zu fantastisch, also zu märchenhaft geschrieben. Mhm. Und was klar ist, ist, dass auch Sabel viel Schmerz und Trauer erlebt. Also sie kann die Situation der Frau sehr gut nachempfinden. Und nach der Begegnung mit ihr kommt es dann nämlich, da hält die Frau plötzlich einen Knopf in ihrer Hand.
Ach was.
Ja. Und was das letztendlich bedeutet, darüber muss jeder und jede eigentlich für sich eine Antwort finden, denn an dieser Stelle endet die Oper tatsächlich.
Emily, die ja relativ nah dran ist, die sieht das Ende so.
Am Ende, es ist kein glückliches, sie hat alles geschafft, check, 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 fertig, sie kriegt das Kind. Es ist auch nicht das Gegenteil, wo sie trotz alles das Kind nicht zurückkriegt. Es bleibt so offen und ein bisschen ambivalent. Es ist nicht eindeutig, was es heißt, Frieden zu finden oder was es heißt, wieder glücklich zu werden.
Genau, Sophia aus unserem Podcast-Team glaubt, dass diese ganze Reise auch irgendwo ein Prozess ist.
Ich glaube, das ganze Stück stellt ja irgendwie so einen Trauerprozess dar. Es fängt irgendwie mit Verzweiflung an und geht dann in diese Wut über, in diese Nicht-Akzeptanz, so dieses, ich kann da noch irgendwas machen. Dann kommt ja doch so eine Akzeptanz. Sie kriegt den Knopf, Spoiler. Aber ob dieser Knopf dann wirklich dieses Glück ist oder ob das was anderes am Ende doch ist.
Das wird nicht konkretisiert.
Hm. Ich finde es schon emotional so mitnehmend. Ne? Also diese Trauer über den Verlust eines Kindes in eine Oper zu packen, das dann auch mitzuerleben als Zuschauerin, als Zuschauer ist ja schon recht intensiv.
Ja,
ne?
Definitiv.
Gerade weil, haben wir am Anfang ja gesagt, Tod und Sterben ein Thema ist, über das eigentlich ja nicht so gern geredet wird.
Dass man das ausblendet, dass man das Thema nicht so gerne hat, ist ja kein lustiges Thema, auch kein schönes Thema.
Das ist übrigens Tanja.
Mein Name ist Tanja Roos.
Und Tanja arbeitet bei der Traube.
Traube ist eine Trauerbegleitung für Kinder, für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren. Wir haben hier Trauergruppen, also das heißt, in erster Linie kommen die Menschen hierher oder die Kinder, die Jugendlichen, wenn sie einen Verlust haben. Oft handelt es sich dabei um einen Elternteil, manchmal um einen Geschwisterteil, selten auch mal um einen Großelternteil, zu dem es vielleicht eine besonders enge Bindung gab.
Wir hatten es ja ganz am Anfang schon gehört, dass mit dem Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft, das ist wirklich eine schwierige Sache. Hm. Tanja sagt auch, dass sie das aufgrund der Schwere der Thematik schon irgendwo versteht, aber es andererseits halt auch zum Leben dazugehört und sie es deswegen schon verwunderlich findet, wie schwer es uns generell fällt, darüber zu sprechen.
Es wird ja wahnsinnig viel gestorben, also sowohl bei uns als auch überall auf der Welt und dafür gibt es verdammt wenig Umgang damit, ist so meine Meinung und würde denken, dass sich das auch nochmal verändert hat, dass es früher nochmal mehr zu Hause vielleicht auch stattgefunden hat. Bin auf dem Land aufgewachsen, da war das üblich, dass alte Menschen noch im eigenen Haushalt beispielsweise mitgewohnt haben und meine Großmutter ist zu Hause gestorben.
Das hat sich natürlich verändert und das mit dem wahnsinnig viel gestorben, was ihr am Anfang gesagt hat, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben und ich habe deswegen mal nachgeguckt. Auf der Welt sterben pro Sekunde ein bisschen weniger im Durchschnitt als zwei Menschen. Ja, und das muss man sich mal bewusst machen. Pro Sekunde fast zwei Menschen.
Ja, und Melina aus unserem Podcast-Team, die hat zum Thema Sterben und Tod auch noch einen sehr guten Gedanken gehabt.
Ich glaube, wir haben keinen guten Umgang in der Gesellschaft mit Tod. Wir grenzen uns ab und versuchen es zu ignorieren und wir versuchen es nicht Teil unseres Lebens zu machen. Und ich glaube, essentiell ist aber, dass der Tod unser Leben erst vollständig macht.
Okay, klar, ich meine, es ist vermutlich jetzt nicht unbedingt notwendig, dass wir jeden Tag darüber nachdenken, dass wir irgendwann sterben werden. Mhm. Macht vermutlich auch schlechte Laune, aber ja. Ich meine, wenn wir gar nicht drüber sprechen, dann sind wir eben auch nicht vorbereitet, wenn dann Menschen mal sterben sollten, die uns nahestehen. Ne?
Ja, und da muss ich jetzt gerade nochmal an unsere Hauptfigur der Oper denken. Mhm. Ich meine, was kann es Schlimmeres geben, als wenn das eigene Kind stirbt?
Ja, voll.
Und ich glaube, vorbereitet ist man auf sowas schon mal gleich gar nicht. Und wenn man dann keine Menschen hat, mit denen man da offen drüber sprechen kann, dann ist man echt alleingelassen damit.
Alles, was mit Tod zu tun hat, da gibt es so professionelle Stellen. Das ist das Krankenhaus, das ist Hospiz. Ich finde es wahnsinnig großartig, dass es Hospize gibt. Das, ne, nicht falsch verstehen. Ich finde, das sind ganz, ganz tolle Einrichtungen oft. Aber es hat was Auslagerndes.
Deshalb sagt Tanja, lasst uns den Tod, dieses Thema früh integrieren, damit wir eben einen guten Umgang mit Trauer finden. Also schon in der Schule darüber zu sprechen, ist gut. Und Kinder sind prinzipiell super neugierig und auch offen, auch schwierigen Themen gegenüber. Und ich glaube, dann verlieren wir eben auch im Erwachsenenalter die Angst vor diesem Thema.
Wenn wir lernen würden, mit dem Tod umzugehen und uns dem Thema mal annehmen würden, weil wir alle davon betroffen sind, dann könnten wir auch lernen, glaube ich, eine andere Emotion dafür zu empfinden.
Ich meine, was auch klar ist, ne, die Beschäftigung mit dem Tod, die wird jetzt nicht verhindern, dass wir traurig sind, wenn Menschen, die uns nahestehen, sterben. Aber vielleicht macht es ja den Trauerprozess ein bisschen leichter.
Und dass es leichter werden kann, davon ist Tanja von der Traube vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung eben auch überzeugt.
Ja, Heilung kann in dem Sinne passieren, als dass, wenn man es betrauert, wenn man sich auf diesen Schmerz einlässt, auf diese Trauer einlässt, wenn Zeit vergeht, immer mehr Zeit vergeht, wenn man aufgefangen wird von einem drumherum, wie auch immer geartet, dann wird die Trauer weniger, dann wird der Schmerz leichter, dann wird der Tod integriert. Also das heißt, dieser Verlust von diesem Menschen, der wird in mein Leben integriert. Und vielleicht habe ich eine Möglichkeit gefunden, trotzdem in einer Verbindung zu dieser verstorbenen Person zu bleiben.
Da denke ich jetzt gerade auch an diesen Satz, Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Ich mag den eigentlich nicht so gerne, aber so wie Tanja es beschreibt, ist es ja vor allem wichtig, sich mit der Trauer mal auseinanderzusetzen, ja, damit man sie eben integriert. Und das, was sie sagt mit der Verbindung zu einer verstorbenen Person, das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen und ganz schönen Punkt.
Und beim Stichwort Verbindung, da sind wir ja eigentlich auch wieder bei Picture Day Like This, mhm, nämlich bei den Knöpfen,
ja,
ne? Also diesem Symbol, das ja auch für Verbindung steht, also etwas zusammenzuhalten. Ne? Und am Ende erhält ja unsere Hauptfigur dann einen Knopf, damit dann vielleicht auch die Verbindung zu ihrem verstorbenen Sohn.
Ja, total. Und es ist gut möglich, dass sie in diesem Moment eben eine weitere Phase dieses Trauerprozesses erreicht, so wie Tanja das eben auch gerade beschrieben hat.
Und vielleicht wird sie ja sogar auch irgendwann wieder sowas wie Glück in ihrem Leben empfinden. Also mindestens so einzelne Momente von Glücklichsein.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zum Thema Glücklichsein zurückzukehren, mhm, und damit auch zu dieser Aussage, die Eckhard von Hirschhausen ganz zu Beginn gemacht hat.
Ja.
Nämlich, dass wir Menschen eigentlich gar nicht fürs Glücklichsein gemacht sind. Hm. Also zumindest nicht über einen langen Zeitraum.
Unser Hirn ist dafür da, sagen, dass wir überleben und Glück ist sozusagen biologisch abbaubar, um wieder Platz zu schaffen für ein neues Glück. Deswegen ist dieses permanente Glück auch gar nicht ein erstrebenswerter Zustand, sondern nur mit Drogen und mit Elektroden im Hirn zu erreichen, was ich keinem wünsche.
So, da war er gerade, Eckhard von Hirschhausen.
Mhm. Hallo, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen.
So, aber wir können hier schon mal festhalten, sowas wie Dauerglück, das gibt's eigentlich nicht.
Nee.
Brauchen wir auch gar nicht nachzusuchen.
Ja, aber sich auf die Suche nach Glücksmomenten zu machen, das lohnt sich.
Wenn man sich damit aber abgefunden hat, dann versteht man auch, dass wir auf dieser Suche ja Erfahrungen machen und dass wir immer belohnt werden mit einem kleinen Häppchen Dopamin, diesem Glückshormon, was uns belohnt, wenn etwas besser ist als erwartet, wenn wir überrascht werden, wenn wir was dazulernen. Und deswegen ist es so gut, wenn man etwas lernt, wo man ein Leben lang besser werden kann.
Und Nora aus unserem Podcast-Team hat da auch ein Beispiel für Glück, das man durchaus ja auch in kleinen Dingen finden kann.
Ein Termin ist ausgefallen, dann dachte ich so, ey, wie cool, ich habe jetzt einfach frei, ich muss gar nichts machen. Und das war für mich richtig, also ich habe mich richtig glücklich gefühlt, weil ich habe mich so gefreut. Und ich konnte dann auch einfach, ich saß dann irgendwie auf meinem Stuhl und habe wirklich eine Viertelstunde lang einfach nur mein Zimmer angeguckt. Habe mich voll gefreut, dass ich einfach nichts machen muss. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, dass man immer verschiedene Möglichkeiten hat, zum Beispiel zwischen Schule und Freizeit oder Arbeit und Freizeit oder generell einfach Gleichgewicht zwischen verschiedenen Erlebnissen. Das kann halt auch Glück sein.
Also, lohnt sich manchmal, den kleinen Momenten besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Voll.
Und vielleicht kann ja sogar ein Besuch in der Oper glücklich machen.
Ach was.
Denn, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade daran, Insta, TikTok, das habe ich so schnell geöffnet, da hole ich mir halt schnell mal eben Dopaminkick ab. Aber in der Oper gibt es etwas, das es eben da nicht zu holen gibt.
Das, was zwischen Bühne und Publikum passiert, das, was man spürt in einem Raum mit anderen Menschen, die ja manchmal auch ergriffen sind, die Luft anhalten, weil etwas Schönes oder traurig oder man mitleidet, das ist alles etwas, was sich nicht digitalisieren lässt und ich würde sagen, zum Glück.
Und irgendwie mit Glück endet ja dann auch unsere Oper. Wobei, du hast gesagt, ist ein offenes Ende, aber unsere Hauptfigur bekommt ja zumindest diesen Knopf. Mhm. Nimmt den mit. Können wir ihr noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Dass sie nicht aufhört, Knöpfe zu suchen?
Könnte man so sagen, oder?
Ja.
Also wenn ich den Knopf als etwas betrachte, das symbolisch für diesen menschlichen Zusammenhalt im Leben steht und für sowas wie die Hoffnung nicht zu verlieren, egal was passiert, ich glaube, dann gehe ich da irgendwie mit.
Voll.
Und ich glaube, ich würde mir auch wünschen, das genau in diesen schwierigen Situationen dann auch so sehen zu können und natürlich von meinem Umfeld, Freunden, Familie begleitet zu werden.
Ja, bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, wo auf euch die kleinen Alltagsglücksmomente warten.
Das ist schön gesagt.
Oder?
Und damit sind wir für heute auch am Ende angelangt. Bevor wir euch verabschieden, aber noch ein ganz kleiner Veranstaltungshinweis.
Oh.
Schaut mal in unsere Folgenbeschreibung. Der Spielclub für junge Erwachsene namens Opera Song and Scene, der feiert nämlich am 19. Mai Premiere. Und diese Gruppe, die hat sich über ein halbes Jahr angelehnt an diese Oper hier, auch mit dem Thema Glück und die Suche danach beschäftigt. Gibt 6 Vorstellungen, vielleicht habt ihr Lust vorbeizuschauen.
19. Mai. 2026 können wir noch dazu sagen, falls ihr diesen Podcast im Jahre 2032 hört.
Ja, richtig. Guter Hinweis.
Ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns einfach auch bald wieder. Ende Mai gibt es nämlich die nächste Folge.
Richtig. Und dann zu Turandot, Puccini. Oh, das wird wieder richtig schön. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Mach's gut, Sebastian.
Bis zur nächsten Oper.
Stage Vibes. Ein Podcast der Oper Köln. Mit Anna Mangold und Sebastian Sonntag. Redaktion und Umsetzung: Anna Mangold, Stefanie Sonnenschein, Christine Sonntag, Sebastian Sonntag. Mit großer Unterstützung von unserem Podcast-Team: Anahita Bemanisch, Tim Fuchs, Melina Mielke, Maja Niepold, Elisa Rübo, Nora Scheibler, Theresa Schmitz. Vielen Dank an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Insbesondere an Adriana Bastidas-Gamboa, Emily Hindrichs, Katrin Vinci-Guerra, Eckhard von Hirschhausen, Tanja Roos sowie das gesamte Team von Picture a Day Like This an der Oper Köln. Mit freundlicher Unterstützung der Viktor-Rolf-Stiftung. Eine Produktion der Sendeeinheit. Im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit der Oper Köln.